9,58. Eine Zahl, die mit Berlin in Verbindung gebracht wird. Eine Zahl, die einen Weltrekord markiert. 9,58 Sekunden. Am 16. August 2009 hier in Berlin aufgestellt. Usain Bolt lief an diesem Tag 100 Meter in 9,58 Sekunden. Der Mann aus Jamaika hatte damit eine Höchstgeschwindigkeit von 43,9 km/h, wenn man Wikipedia glauben darf. Er ist damit der schnellste Mann der Welt. Um auf solch eine Topform zu kommen, muss er natürlich hart trainieren. Muss er hingegeben, konzentriert, motiviert und diszipliniert sein. Und so können wir Usain Bolt vielleicht mit Paulus vergleichen, der sich auch in einem Wettkampf sieht. Usain Bolt strengt jeden Muskel an. Paulus strengt jeden Muskel an. Bolt will gewinnen, Paulus will gewinnen. Allerdings unterscheidet sich das, wonach diese zwei Leute streben, sehr drastisch voneinander. Und so wollen wir uns heute mit einem wunderbaren Textabschnitt auseinandersetzen, Philipper 3, und sehen, wie Paulus seinen Weg ins Ziel beschreibt. Paulus ist auf dem Weg ins Ziel. Er läuft den Lauf. Bevor wir uns aber mit diesem Abschnitt auseinandersetzen, wollen wir kurz zurückschauen und sehen, wo sich Paulus in diesem Brief befindet, beleuchten, was wir schon gesehen haben. Nun, ein Aspekt, den Paulus anspricht und den wir immer wieder in seinem Brief lesen, ist seine Freude. Seine Freude selbst in dieser misslichen Lage im römischen Gefängnis. Von dort schreibt er den Philipperbrief und noch drei andere Briefe und spürt dort sogar Widerstand aus den einigen Reihen. Da schreibt er, einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiter freuen. Er freut sich in seiner misslichen Lage. Paulus freut sich darüber, dass das Evangelium verkündigt wird, selbst wenn es dazu benutzt wird, um ihm noch mehr Bedrängnis hinzuzufügen. Noch weiter vorne in Kapitel 1, in den ersten Versen, schreibt er von seiner Freude über die Philipper. Da sagt er, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Weiter freut sich Paulus über seinen Dienst an den Philippern und fordert die Philipper auf, dass auch sie sich in seinem Dienst freuen sollen. Kapitel 2. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Schließlich, in Kapitel 3, fordert er die Philipper auf, sich vor den Hunden, vor den bösen Arbeitern, vor denen aus der Zerschneidung in Acht zu nehmen und sich im Herrn zu freuen. Kapitel 3, die ersten beiden Verse, das haben wir das vorletzte Mal gesehen. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Soweit sind wir gekommen und haben immer wieder gesehen, wie sich der Apostel Paulus freut und wie er diesen Aufruf zur Freude gestaltet. Und wenn wir weiterblättern in diesem Brief, dann kommen wir zu Kapitel 4. Kapitel 4, Vers 4, einer wohl der bekanntesten Verse aus dem Philipperbrief, der häufig zitiert ist. Da sagt Paulus: Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Das ist wahrscheinlich der Vers im Philipperbrief, oder? Das ist wahrscheinlich der Vers, den Paulus an die Philipper schreibt, den wir uns so oft vor Augen halten. Und Paulus schreibt diesen Vers aus seiner Gefangenschaft heraus. Er schreibt, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Er weist wunderbar auf die Quelle der Freude hin, auf seine Quelle und auf die Quelle der Freude der Philipper. Was soll diese Quelle sein? Die Freude im Herrn. Im Herrn. Die Freude ist also ein Aspekt, den wir gesehen haben und den wir noch sehen werden, wenn wir den Philipperbrief anschauen. Der andere große Bereich, zu dem Paulus die Philipper ermahnt, ermutigt und bestärkt, ist die Einheit. Die gleiche oder selbe Gesinnung zu haben. Aus dem Brief wissen wir von Parteiungen und Streitigkeiten innerhalb dieser Gemeinde in Philippi, wenn wir in Philipper 4 nachlesen. Von dieser Uneinheit hat auch Paulus gehört, wahrscheinlich durch Epaphroditus. Und so ist es sein Anliegen, die Philipper zu ermahnen und ihnen aufzuzeigen, was es bedeutet und wie es ausschaut, Einheit und Gleichgesinnung, Gleichdenken zu leben. Hier ist aber auch wichtig zu sagen, dass Paulus nirgendwo eine Uniformität, also absolute Gleichheit, voraussetzt. Er schreibt nicht von Uniformität, vielmehr spricht er von Konformität. Die gleiche Überzeugung zu haben, die gleiche Gesinnung zu haben. Er möchte, dass die Philipper gleich denken. Nicht nur gleich denken wie irgendein Guru, der ihnen sagt, was sie denken sollen, sondern gleich zu denken wie Christus. Gleich zu denken wie Christus. Und so sehen wir den Aufruf zur Einheit in Kapitel 1, Vers 27 und dann ganz besonders in Kapitel 2, die ersten 5 Verse. Da schreibt er, da ist nun bei euch Ermahnung in Christus, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, Herzlichkeit und Erbarmen gibt, so macht meine Freude völlig, wieder die Freude, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und dann kommen die wunderbaren Verse der Menschwerdung von Christus. Einen weiteren Aufruf zu der gleichen Gesinnung, zu dem gleichen Denken, findet ihr in Kapitel 3, Vers 15 und 16. Zu diesen Versen werden wir heute noch kommen. Nun ist ein letzter und großer Bestandteil dieses Briefes, dass wir einen Einblick in das Leben von Paulus bekommen. Wir bekommen einen Einblick in sein Leben, er der große Apostel, Apologet und Evangelist, wie es keinen zweiten gibt, gewährt uns einen einmaligen Einblick in sein Leben. Gewährt uns einen Einblick in seine Motivation. Seine Motivation ist Christus und Christus allein. Alles andere ist ihm egal. Es ist ihm egal, aus welcher Motivation andere das Evangelium verkündigen. Das habe ich euch gerade vorgelesen. Und es ist ihm wichtig, dass die Philipper wissen, obwohl er im Gefängnis sitzt, obwohl er 24 Stunden an einen Soldaten gekettet ist, dass er nicht aufhört, das Evangelium zu verkündigen und zu verteidigen. Und durch seine Situation im Gefängnis in Rom Leute vom Hof des Kaisers zum Glauben kommen. Das seht ihr in den abschließenden Grüßen. Wir sehen auch, was das Verlangen von Paulus ist. Sein größtes Verlangen ist es, bei Christus zu sein. Ja, er möchte mit Christus sein. Sterben ist mein Gewinn, schreibt er in 1, Vers 21. und Leben ist Christus, wieder seine Motivation. In Kapitel 4 stellt er eine weitere Aussage über sein Leben auf. Auch dieser Vers hört sich vielleicht bekannt an. Da sagt er in Kapitel 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Paulus lebt für Christus. Paulus' Leben gehört Christus. Er ist ein Sklave Christi. Seine Motivation ist es, eines Tages mit ihm verherrlicht zu werden, eines Tages den Preis zu empfangen, den Preis, den er am Tag des Herrn bekommen wird. Und so haben wir die letzten beiden Male gesehen in Kapitel 3, wie Paulus den Wert seiner Gerechtigkeit überschlagen hat. Er hat den Philippern und auch den Judaisten, die Philipper durch ihre Gesetze verwirren wollten, aufgezeigt, was er alles in der Vergangenheit errungen hat. Er war der Superjude. Er war der Superjude, der die Gemeinde Christi mit allem Eifer und allem Nachdruck verfolgte. Er war der Superjude mit der perfekten Abstammung. Er war der Superjude, der das Gesetz nach außen hin perfekt eingehalten hat. Er war der Vorzeigepharisäer und er hatte den Gipfel menschlicher Gerechtigkeit erreicht, wenn es nach jüdischem Denken ging. Es gab nichts Besseres, als ein Pharisäer zu sein. Und so wird Paulus in diesen Versen zu einem Buchhalter, zeigt das alles auf in den ersten Versen von Kapitel 3, zieht einen Strich darunter und kommt zu einem Schluss. Kommt zu dem Ergebnis, was ihm das gebracht hat. Kapitel 3, Abvers 7. Aber was mir Gewinn war, schreibt er, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Also, unter diesem Schlussstrich, unter dieser Rechnung steht, das ist nichts wert. Er hält nicht so viel von seinen vergangenen Errungenschaften. Um genau zu sein, hält er sie für Kot, für Abfall, für Dreck. Es ist absolut nichts wert, zu nichts zu gebrauchen, wenn es um Gerechtigkeit vor Gott geht. Das war die Vergangenheit, die Paulus im buchhalterischen Stil aufzeigt, wo er sagt, ich achte es für Dreck. Jetzt, im weiteren Verlauf von Kapitel 3, kommen wir zur Gegenwart und zur Zukunft. Und wenn wir uns die Gegenwart von Paulus anschauen, dann müssen wir immer wieder feststellen, dass Paulus ein wohl sehr sportbegeisterter Mensch war. Ja, wenn wir seine vielen Beispiele aus dem Sport anschauen, dann sehen wir unter anderem, dass er sich auf den Boxkampf bezieht. 1. Korinther 9. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen. Auch der Ringkampf fand Verwendung in seinem Brief an die Epheser. Denn unser Kampf, man benutzt hier das Wort für den Ringkampf, richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Sein Ringkampf, er ringt nämlich damit. Nun, Sport war in der damaligen Zeit wie heute eine große Sache. Es gab schon die Olympischen Spiele, die bis heute die Nummer 1 sind, wenn es um Leichtathletik geht. Und dann gab es damals noch die isthmischen Spiele, die in Korinth ausgetragen wurden. Ähnlich wie die Olympischen Spiele waren sie damals das zweitwichtigste Sportereignis der damaligen Zeit. Und in Anlehnung an diese Spiele schreibt Paulus an die, wen könnte es besser treffen, an die Korinther, wo diese Spiele ausgetragen wurden. Jeder aber, der sich am Wettkampf, bezieht sich damit auf die isthmischen Spiele, beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Paulus war, was den Sport anging, also auf dem Laufenden. Er kannte sich aus und wusste, was der Athlet damit in Verbindung bringt, wenn er an die isthmischen Spiele denkt. Es ist ein hartes Training, extreme Vorbereitung, Hingabe Motivation, Konzentration und Disziplin, um bei diesen harten Wettkämpfen zu bestehen. Wenn wir Gottes Wort weiter nach Sport vergleichen, durchforschen, dann können wir feststellen, was eventuell der Lieblingssport von Paulus gewesen war. Oft vergleicht er das Leben als Christ mit einem Wettlauf. Mit einem Wettlauf. Das war wahrscheinlich sein Sport. Und so ist auch er auf dem Weg ins Ziel. Er ist unterwegs als der unermüdliche Läufer für Christus. Das soll der Text sein, mit dem wir uns heute beschäftigen. Philipper 3, auf dem Weg ins Ziel. Lasst uns dazu 5 wichtige Aufforderungen anschauen. Ihr habt die auf euren Zetteln, die ich euch gleich nenne. Aber vorher lasst uns diesen Text gemeinsam lesen. Philipper 3, ab Vers 12. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollkommen wäre. Ich jage aber danach, dass ich es auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich nicht selbst dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir vollkommen sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anderes gesinnt seid, so wird euch Gott auch das offenbaren. Noch eine Sache, wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Die 5 wichtigen Aufforderungen, die wir in unserem Leben umsetzen dürfen, sind wichtig. Sie dürfen und sollen nicht vernachlässigt werden. Wenn wir, wenn du, wenn ich, wie Paulus, auf dem Weg ins Ziel sind, dann sei realistisch. Sei hingegeben, sei konzentriert, sei motiviert und sei diszipliniert. Diese 5 Punkte wollen wir uns im Einzelnen anschauen. Das heißt, ich werde sie nach und nach nochmal wiederholen, damit ihr sie auch mitschreiben könnt. Zunächst wollen wir uns die Tatsache anschauen, dass Paulus Realist war. Er wusste, wo er steht und er weiß, wohin er will. Und so ist die erste wichtige Aufforderung auf dem Weg ins Ziel, dass du realistisch bist. Sei realistisch. Paulus beschreibt das mit folgenden Worten. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollkommen wäre. Paulus nimmt sich im richtigen Licht wahr. Er erkennt, dass er nicht vollkommen ist und dass er es nicht erlangt hat. Aber was und warum schreibt Paulus das hier? Was genau sagt er damit, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder vollkommen wäre? Nun, neben den Judaisten waren auch die ersten Vorreiter der Gnosis in ihren Startlöchern. In ihren Startlöchern, um die Gemeinden zu verwirren und zu behaupten, dass man Perfektion oder Vollkommenheit, Sündlosigkeit ohne den Körper erlangen kann. Ist der Körper getrennt vom Geist ist. Und so holt Paulus mit diesen Worten aus Kapitel 3 zu einem weiteren Schlag aus, um die Geschwister in Philippi zu ermutigen und sowohl die Judaisten als auch diese Vorläufer der Gnostik in ihre Schranken zu weisen. Und manche Geschwister in Philippi mögen vielleicht angenommen haben, dass Paulus aufgrund seiner erhabenen, seiner tollen Herkunft die Perfektion, die Sündlosigkeit erlangt hätte. Die Judaisten benutzten Paulus vielleicht als super Beispiel, als Vorbild, um zu zeigen, dass Perfektion durch das Einhalten der Beschneidung und des Gesetzes möglich ist. Und auf der anderen Seite die Vorreiter der Gnostik, der Gnosis, die schon damals die Lehre der Perfektion verkündigen wollte und so Verwirrung stiftete. Paulus will diese Idee also zerstören und den Philippern, seinen Brüdern, einmal mehr zeigen, dass kein Christ, so toll er auch ist, jemals in der Lage sein wird, Perfektion zu erlangen oder zur Vollendung, zur Sündlosigkeit zu kommen, solange er nicht tot oder entrückt ist. Ein Kommentar sagt zu diesem perfekten Leben, zu dieser Perfektion, zu der Sinnlosigkeit folgendes. Zitat: Perfektion in diesem Leben wird immer das Ziel sein, aber niemals erreicht werden. Es wird immer das Ziel werden, aber niemals erreicht werden. Leute, wenn wir sagen, oder wenn uns gesagt wird, oder wenn wir sagen, dass Perfektion in diesem Leben möglich ist, dass es möglich ist, ohne Sünde zu leben, dann machen wir Gott zum Lügner. Dann belügen wir uns und unsere Nachbarn, unseren Mitmenschen und machen Gott zum Lügner. Und so verdeutlicht Paulus in doppelter Hinsicht, dass es unmöglich ist, das Ziel zu Lebzeiten zu erreichen. Zum einen sagt er nicht, dass ich es schon erlangt hätte. Damit zeigt er auf, dass er in seiner Vergangenheit niemals an diesem Punkt angekommen ist, an dem er perfekt oder sündlos war. Die zweite Aussage, die er von sich gibt, sollte jeden aufsteigenden Gedanken, dass man Sündlosigkeit erreichen könnte, im Keim ersticken. Nicht, dass ich schon sündlos wäre, schreibt Paulus. Und während die erste Aussage ein abgeschlossenes Ereignis in der Vergangenheit zeigt, ist diese zweite Aussage, nicht, dass ich schon vollkommen wäre, etwas, was in der Vergangenheit ist, aber sich in die Gegenwart und in die Zukunft unabgeschlossen durchzieht. Er war damals nicht vollkommen, er war damals nicht perfekt, er ist heute nicht perfekt und er wird auf dieser Erde niemals sündlos werden. Er wird es nicht schaffen, auf dieser Erde einen sündlosen Status zu erreichen. Er wird auf dieser Erde niemals sagen können, so, das war's jetzt mit dem Wachsen, ich bin jetzt da, ich bin perfekt. Dazu wird er nicht kommen. Und die Tatsache, dass er beide Male mit schon beschreibt, zeigt, dass Paulus realistisch war und sein Leben als nicht perfekt angesehen hat. Er war sich dessen bewusst, dass er auf dieser Erde niemals an diesen Punkt kommen würde. Oh ja, definitiv, Paulus war sich seiner Stellung vor Christus bewusst. Das macht er auch in Vers 16 deutlich. Aber sein Zustand war immer noch nicht perfekt. Er war immer noch auf dieser Erde unter der Gegenwart der Sünde und das würde sich nur mit seinem Tod oder der Entrückung ändern. Wir erinnern uns, dass es ihn danach verlangt, bei Christus zu sein. Kapitel 1, Vers 23. Er spürte es am eigenen Leib, was es bedeutet, nicht perfekt zu sein. Nun, aus derselben Situation in Rom schreibt er unter anderem an die Epheser, schreibt er folgendes: Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck mit aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, und jetzt kommt ein Ausspruch, mit dem er sich nicht als perfekt hinstellt, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich den Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. An die Kolosser schreibt er, aus derselben Situation in Rom, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, er schließt sich da mit ein, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Nun wäre Paulus perfekt, vollkommen, sündlos gewesen, hätte er kein Gebet mehr gebraucht. Dann würden diese Verse anders aussehen. Und so ist die erste Aufforderung an uns, die wir auf dem Weg ins Ziel sind, realistisch zu sein. Erkenne deine Sündhaftigkeit, erkenne und denke die Wahrheit über deinen Zustand auf dieser Erde. Niemand von uns, weder ich noch du, niemand von uns wird jemals Sündlosigkeit, Perfektion, Vollkommenheit erreichen, solange wir auf dieser Erde sind. Mit diesen eröffnenden Worten zeigt Paulus, wo er steht. Er der Athlet. Er, der auf dem Weg ins Ziel ist und dabei realistisch auf sein unvollkommenes Leben blickt. Er ist völlig hingegeben. Und so sehen wir noch eine zweite Aufforderung in Vers 12. Sei hingegeben. Da heißt in Vers 12, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Maximaler Einsatz. Ganzer Einsatz in deinem Leben als Christ. Ganzer Einsatz, ganze Hingabe bedeutete für Paulus, in jedem seiner Bereiche ihm die Ehre zu geben. Christus die Ehre zu geben. Auf der anderen Seite war Paulus sich völlig bewusst, dass er das niemals aus eigener Kraft schaffen könnte, völlig hingegeben zu sein. Da schreibt er in einigen Versen zuvor, Kapitel 2, darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, zu seinem Wohlgefallen. Paulus war sich dessen völlig bewusst, dass Gott in ihm und in den Philippern am Wirken war. Denn Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen wirkt. Und doch war ihm eine Let go and let God, oder lass los und lass Gott, Einstellung völlig fremd. Er hat alles daran gesetzt, seine Rettung zu verwirklichen, das auszuleben, was Christus, was Gott in ihm gewirkt hat. Und das mit aller Hingabe und mit aller Kraft. Das spiegelt auch seine Aussage im Kolosserbrief wider. Aus der Gefangenschaft in Rom. Ja, dort schreibt er, dafür arbeite und ringe ich, damit hört er aber nicht auf, gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Oh ja, Paulus arbeitet mit aller Macht und er arbeitet und ringt dafür, so gut er kann, aber er weiß ganz genau, dass das nur auf die Kraft zurückzuführen ist, die Gott in ihm wirkt. Er ist offensiv, er ist aggressiv, mit aller Kraft bestrebt, das Ziel zu erreichen. Das danach zu jagen, wozu Christus ihn ergriffen hat. Zu dem Wort Dioko, ich jage, schreibt ein Kommentator folgendes, Zitat, das Verb Dioko kommt zum Einsatz, um einen Läufer in der Arena zu beschreiben, der intensiv und mit aller Härte läuft. Zitat Ende. Intensiv, mit aller Härte, mit voller Hingabe jagt Paulus demnach zu wachsen, das mehr zu ergreifen, wozu Christus ihn ergriffen hat. Mit ganzer Kraft strebt er danach, zur Perfektion zu kommen. Erinnert euch an das Zitat. Das Ziel ist es immer, Perfektion an die Perfektion zu kommen, aber wir werden dieses Ziel niemals erreichen. Er strebt immer danach, Perfektion zu erlangen, die Ziellinie zu überqueren und bei Christus in der Herrlichkeit zu sein, seinen Kampfpreis entgegenzunehmen. Das geht nur, indem er sterben wird oder indem er entrückt wird. Paulus möchte seine Rettung verwirklichen. Er möchte es mehr und mehr ergreifen. Er möchte seine Rettung mehr und mehr ergreifen, wozu Christus ihn ergriffen hat. Christus hat ihn errettet. Er hat ihn herausgerettet aus seiner Vergangenheit. Er jagt auf das Ziel zu, den Kampfpreis zu erhalten, wie er in Vers 14 schreibt. Nun, bist du ein hingegebener Läufer? Kannst du mit Paulus sagen, dass du mit großer Hingabe auf das Ziel zujagst? Betrachtest du dein Leben als ständigen Wettkampf, als ständige Heiligung, als ein ständiges Wachstum? Und erkennst du dabei, dass du auf dieser Erde dieses Ziel niemals erreichen wirst? Dann bist du realistisch, wenn du erkennst, dass du es nicht erreichen wirst. Die erste wichtige Aufforderung trifft also schon mal zu. Möchtest du den Lauf mit aller Kraft laufen, dann bist du hingegeben und folgst der zweiten Aufforderung. Damit sind die Aufforderungen auf dem Weg ins Ziel, aber noch nicht zu Ende. Um ins Ziel zu kommen, musst du, muss ich, muss Paulus konzentriert sein. Sei konzentriert, ist die dritte Aufforderung, die dritte Anwendung, wenn es darum geht, auf dem Weg ins Ziel zu sein. Vers 13. Brüder, ich halte mich nicht selbst dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Einmal mehr macht Paulus deutlich, dass er noch nicht perfekt ist, dass er niemals perfekt sein wird auf dieser Erde. Einmal mehr identifiziert sich Paulus auf eine sehr intime, eine sehr liebevolle Art und Weise mit seinen Geschwistern in Philippi. Er bezeichnet sie als Brüder und zeigt ihnen auf, wie sehr er sie schätzt und gibt ihnen zu verstehen, dass er auf demselben Weg ins Ziel ist wie sie. Brüder, ich halte mich nicht dafür, dass ich es schon ergriffen habe. Eines aber tue ich, schreibt Paulus und zeigt den Philippern auf, wie wichtig es ist, sich zu konzentrieren. Paulus ist fokussiert, er hat das Ziel im Blick. Und er macht das auf zweifache Weise deutlich. Er vergisst zum einen, was da hinten liegt. Er strengt sich an und schaut in seinem Lauf nicht zurück. Wie viele von uns leben in der Vergangenheit? Wie viele von uns schauen zurück und hängen in der Vergangenheit fest? Und das, obwohl wir mitten in einem Wettkampf, in einem Wettlauf stecken. Habt ihr schon mal einen Wettläufer gesehen, der rückwärts läuft? Oder die ganze Zeit nach hinten schaut? Wenn wir uns nicht konzentrieren, wenn wir uns nicht auf das Ziel konzentrieren, dann werden wir fallen. Werden wir aus der Bahn kommen? Werden wir vielleicht uns auf vergangenen Errungenschaften ausruhen? Oder von unserer Vergangenheit so eingeschränkt sein, dass wir nicht in der Lage sind, unseren Lauf gut zu laufen? Paulus konzentriert sich nicht auf den Startpunkt. Er konzentriert sich auf den Zielpunkt. Als Judaist wäre er auf seine vergangenen Errungenschaften angewiesen gewesen, denn sonst wäre er nicht da, wo er stehen würde. Aber als Christ spielt seine Vergangenheit eine untergeordnete Rolle. Und er ist nach vorne ausgerichtet. Und vergessen, wie er schreibt, hat nichts mit einer mentalen Schwäche oder Gedächtnisverlust zu tun, sondern damit, dass er es einfach hinter sich lässt. Er denkt nicht darüber nach, er vergisst es. Die Vergangenheit zu ändern ist sowieso nicht möglich und so schaut er nicht zurück und ruht sich darin aus oder wird davon gehindert. Vielmehr schaut er auf das, was vor ihm liegt. Mehr noch, er schaut nicht nur auf das, er streckt sich aus nach dem, was vor ihm liegt. Erektheno, strecken. Das bedeutet, einen Muskel bis ans Limit zu spannen. Das ist das Bild eines Läufers, der jeden Muskel maximal anspannt, der geistlichen Muskelkater hat. Und wenn ihr an einen Läufer denkt, wenn ihr ihn vor euren Augen habt, dann könnt ihr förmlich sehen, dass jeder Muskel auf die Hoffnung oder jeder Muskel in der Hoffnung auf den Sieg angespannt ist. Die kurzen, schnellen Atemzüge, die großen Schweißtropfen auf der Stirn. Sein Körper ist vorgelehnt und versucht, das Ziel zu erreichen. Seine Augen völlig auf das Ziel fixiert, schaut er nicht nach hinten, nicht zur Seite, denn seine Hoffnung liegt auf dem Preis, auf der Medaille, die er gewinnen will. Er will ganz oben auf dem Treppchen stehen. Sei konzentriert. Lauf deinen Lauf konzentriert. Sei völlig hingegeben dabei und sei völlig auf das Ziel ausgerichtet, wie es Paulus auch war. Ein Kommentator sagt abschließend zu dieser Konzentration, Paulus hat die Dinge nicht nur einfach zurückgelassen, er hat sie vergessen. Er schaut nicht nur flüchtig auf das, was vor ihm liegt, sondern er streckt sich nach ihm aus. Er läuft nicht nur, sondern er jagt auf das Ziel zu. Er war nicht beeinträchtigt, schwach oder verhindert durch viele andere Dinge, die ihn einschränken. Zitat Ende. Sei konzentriert. Sei auf das Ziel konzentriert. Was ist das eine, das er tut? Was ist das eine, das ihn motiviert, alles zu vergessen und sich so zu verausgaben, die geistlichen Muskeln bis zur völligen Erschöpfung kurz vor dem Muskelriss anzuspannen? Seine Motivation lesen wir in Vers 14. Und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Gehörst du zu denen, die hingegeben laufen? Ertappst du dich vielleicht darin, öfter mal einen Blick nach hinten zu werfen und einen Moment unkonzentriert zu sein? Nun, um diese Hingabe, diese Konzentration auf dich zu nehmen, musst du motiviert sein. Sei motiviert auf dem Weg ins Ziel. Und so schreibt Bo Jackson, ein sehr bekannter Baseballspieler, Folgendes: Stecke dir ein hohes Ziel, sagt er, und hör nicht auf, bis du dieses Ziel erreicht hast. Der Profigolfer Tom Kite sagte, Zitat, Disziplin und Konzentration beruhen auf Interesse. Paulus brauchte eine Motivation, er brauchte ein Interesse, er musste etwas vor Augen haben, das ihn dazu anspornt, den Lauf mit Hingabe und Konzentration zu laufen. Sein Ziel war das höchste Ziel, das es gibt. Das höchste Ziel, und er hat nicht aufgehört, dieses Ziel zu erreichen. Seine Disziplin und seine Konzentration waren auf seine Motivation zurückzuführen. Seine Hingabe und seine Realität waren auf seine Motivation zurückzuführen. Ich jage aber auf das Ziel zu, schreibt er, und drückt damit einmal mehr seinen großen Eifer aus, den großen Eifer, ans Ziel zu kommen. Und durch seine Bekehrung hat sich dieser Eifer dramatisch verändert. Die Bekehrung von Paulus hat das Ziel von Paulus verändert. Er hat seinen Eifer, seine Jagd neu ausgerichtet. Was war das Ziel, das er mit größter Anstrengung verfolgt hat, vor seiner Bekehrung? Vers 6. Im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger, dasselbe Wort, ein Verfolger der Gemeinde. Paulus hat das Ziel gejagt, die Gemeinde auszurotten. Er hat alles daran gesetzt, mit großem Eifer die Gemeinde zu verfolgen. Dioko, dasselbe Wort wie in Vers 12 und in Vers 14. Es beschreibt einen Jäger, der mit größter Anstrengung, mit größtem Aufwand seine Beute verfolgt. Der größtmögliche Aufwand, die größtmögliche Hingabe unter der realistischen Selbsteinschätzung, das Ziel erst mit dem Tod zu erreichen und so umso konzentrierter zu laufen, um dieses Ziel gut zu erreichen. Und so ist die Motivation, die Paulus zu diesen Höchstleistungen antreibt, der Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das Ziel ist der Kampfpreis. Das Ziel wird im Alten Testament auch dazu verwendet, den Punkt zu beschreiben, den ein Bogenschütze in höchster Konzentration anpeilt. Es ist dieses Ziel, das Paulus anpeilt, das er nicht aus den Augen verliert. Und wenn er dieses Ziel aus den Augen verlieren würde, wenn er abweichen würde von seiner Kampflinie, dann würde er dieses Ziel verfehlen. Er würde das Ziel verfehlen, den Kampfpreis zu gewinnen. Es gibt nur einen Weg für einen Läufer, der ist mit Kreide markiert. Rechts oder links abzuweichen bedeutet es, disqualifiziert zu werden. Und Paulus ist motiviert, diesen Preis zu gewinnen, und dieses Motiv befähigt ihn dazu, alles auf sich zu nehmen und alles auf diesem Weg ins Ziel zu geben. Das Ziel ist der Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und vielleicht erinnert ihr euch an die triumphale Grabinschrift des Apostels aus 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8, uns Dieter ausgelegt hat. Dort schreibt Paulus am Ende seines Lebens, Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Diese Verse sind eine wunderbare Zusammenfassung seines Laufs. Seines Wettlaufs, den er mit Hingabe und Konzentration gelaufen ist. Der Kampfpreis, die Krone oder der Kranz der Gerechtigkeit, das Ziel, an das Paulus kommen will und das er kommt. Er wird diesen Kampfpreis bekommen. Er wird eine Medaille gewinnen. Und wenn Philipper 3, die Verse 12 und 14, bis 14, das Rennen von Paulus beschreiben, dann ist 2. Timotheus 4 die Zielgerade. Die Zielgerade, in der Paulus mit erhobenen Händen jubelnd dem Preis entgegenrennt. Er hat den guten Kampf gekämpft. Paulus wusste, was für ihn bereitgelegt wurde. Dieser Kampfpreis motivierte ihn so sehr, dass er jeden geistlichen Muskel bis zur Erschöpfung anstrengte. Die himmlische Berufung ist das, dieser Kampfpreis ist das, worauf wir uns als Gläubige freuen dürfen. Es ist die Belohnung, die wir bekommen, wenn wir treu gelaufen sind. Es ist, bei Christus zu sein, aber noch zusätzlich die Krone zu bekommen. Das ist es, was Paulus auch an die Philipper schreibt und was er jetzt schon bevorzugen würde. Das ist es, wofür er lebt und wofür sein Sterben gut wäre. Sterben wäre ein Gewinn. Sterben wäre das, die Ziellinie zu überqueren, den Kampfpreis entgegenzunehmen. Nun, um mehr über diesen Preis zu erfahren, wir haben leider nicht die Zeit dazu, ermutige ich euch, zu Dieters Auslegung zurückzugehen vom 2. Timotheusbrief und euch die Predigt über die triumphale Grabinschrift des Apostels anzuhören. Dort erfahrt ihr mehr über den Kampfpreis. Dieser Preis motivierte Paulus völlig hingegeben, völlig realistisch und völlig konzentriert zu laufen. Paulus wusste genau, dass er auf dieser Erde niemals Sündlosigkeit erreichen würde. Er wusste genau, dass er Perfektion nicht erreichen würde, die er doch so sehr verfolgt. Dieses Ziel, dieser Kampfpreis hat ihn motiviert, so sehr motiviert, dass er völlig hingegeben und völlig konzentriert war, bis zum völligen Ausreizen dessen, was er leisten konnte. Und jetzt wendet sich Paulus an die Philipper. Er wendet sich an die Philipper und zeigt ihnen auf, dass nicht nur er in diesem Lauf steckt. Er ruft sie dazu auf, diszipliniert zu sein. Denn auch sie stecken in diesem Wettlauf. Das fünfte Merkmal, die fünfte Aufforderung für diejenigen, die auf dem Weg ins Ziel sind. Wenn du vom Kampfpreis motiviert jagst und mit aller Hingabe und Konzentration verfolgst, weil dich der Preis motiviert, dann sei diszipliniert. Verse 15 und 16. Lasst uns alle, die wir vollkommen sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anderes gesinnt seid, so wird euch Gott auch das offenbaren. Noch eine Sache, wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. In der Disziplin leitet Paulus über, indem er die Philipper, die anspricht, die vollkommen sind. Moment, gerade schreibt Paulus doch noch, dass er niemals vollkommen sein wird. Jetzt spricht er die an, die vollkommen sind. Wie passt das zusammen? Das kann doch gar nicht sein. Nun habt dazu bitte den Kontext im Hinterkopf. Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi. Paulus warnt vor den Irrlehrern, die in diese Gemeinde kommen und es aufzeigen, dass Vollkommenheit angeblich zu erreichen wäre. Paulus spricht zuvor von seiner Vergangenheit, warnt vor den Judaisten, warnt vor den Vorreitern der Gnosis, dass die sagen, dass man Sündlosigkeit erlangen könnte. Vers 12 ist das, dass er schreibt, niemand kann vollkommen sein. Aber jetzt wendet er sich an die Philipper. Er schreibt an die, die vollkommen sind. Vollkommen in ihrem Stand, in ihrer Stellung vor Gott. Errettete Kinder Gottes sind vollkommen, was ihre Position angeht. Sie sind von der Schuld und der damit verbundenen Strafe, der ewigen Verdammnis, dem ewigen Tod befreit und stehen vollkommen vor Gott, auch heute schon. Befreit von der Macht der Sünde, aber immer noch in der Gegenwart von ihr. Befreit von der Herrschaft der Sünde, aber immer noch in ihrem Herrschaftsbereich. Wir sind in unserem Zustand vor Gott vollkommen, werden diesen Zustand aber niemals auf unser Leben völlig hundertprozentig ausleben können, dass wir in diesem Leben, in diesem gefallenen Körper jemals vollkommen sein werden. Nun, Paulus geht auch davon aus, dass nicht alle Geschwister oder alle aus der Gemeinde in Philippi vollkommen sind, dass nicht alle errettet sind. Denn er schreibt von denen, die vollkommen sind. Lasst uns, die wir vollkommen sind, schreibt er. Und er möchte, dass die, die darauf vertrauen, dass Christus für ihre Sünden gestorben und auferstanden ist, die jetzt Christi Sklaven sind, dazu bewegen, aufzuhorchen. Leute, hört zu, wenn ihr daran glaubt. Er möchte sie einmal mehr ermahnen, einmal mehr zur Disziplin aufrufen, die Gesinnung von Christus zu haben. Dasselbe zu denken, wie Christus es auch tut. Er ruft die Geschwister dazu auf, es zu begreifen, dass auch sie in einem Wettlauf stehen, dass auch sie diesen Lauf gut laufen sollen. Sie sollten ein realistisches Bild von sich selbst haben, von dem Kampfpreis motiviert, hingegeben und mit ganzer Konzentration danach jagen, den Preis zu bekommen. Doch offensichtlich ging Paulus davon aus, dass einige anders gedacht haben, einige eine andere Gesinnung darüber haben. Und so fügt er hinzu, und wenn ihr über etwas anders gesinnt seid, so wird euch Gott auch das offenbaren. Paulus spricht die an, die noch anders denken wie er, die noch anders denken wie Christus. Und er zeigt ihnen auf, dass Gott derjenige sein wird, der ihnen das zeigt. Gott wird alles daran setzen, dass seine Kinder erkennen, wie wichtig es ist, diesen Preis zu verfolgen. Wie wichtig es ist, diesen Wettlauf mit ganzer Hingabe und Konzentration und Disziplin zu laufen. Nicht nur wird Gott das aufzeigen, Gott wird auch jede Ressource, das ganze Material bereitstellen, das dazu nötig ist, diesen Lauf gut zu laufen. Schließlich wirkt er das Wollen und das Vollbringen. Schließlich ist er derjenige, der uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat und uns zu jedem guten Werk vorbereitet hat in Christus. Paulus weiß, wie wichtig es ist, würdig des Evangeliums von Christus zu laufen, zu wandeln. Er weiß und zeigt das immer wieder auf in seinen Gefängnisbriefen. Er weiß um die Tatsache, dass Gott wirkt und dass Gott alles wirken wird und alles geben wird, was der Gläubige braucht, um diesen Lauf gut zu vollenden. Gott wird ihnen auch das offenbaren, schreibt Paulus. Und sagt damit, dass einige von den Philippern es vielleicht noch nicht erkannt haben, was Paulus hier schreibt, aber dass Gott derjenige ist, der ihnen das aufzeigen wird. Und so gibt Paulus mit Vers 16 seinen finalen Gedanken preis. Seinen finalen Gedanken, wenn er an diesen Lauf denkt. Noch eine Sache, schreibt er, wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Ihr habt vielleicht festgestellt, dass ich hier keine Schlachterübersetzung gewählt habe, das ist die Elberfelder, denn die bringt es besser zum Ausdruck, was Paulus sagt. Noch eine Sache, ihr lieben Philipper, noch eine Sache, ihr Brüder, ihr Geschwister, wozu wir gelangt sind. Es ist das, was die Philipper verstehen und die Gesinnung, die sie haben, wenn sie den Brief von Paulus lesen, wenn sie wie Paulus auf das Ziel ausgerichtet sind. Sie sollten auf dem Weg bleiben. Sie sollten an dem festhalten, was sie verstanden haben, was Gott ihnen offenbart hat. Jeder Gläubige, jetzt hört mir gut zu, die ihr gläubig seid, jeder Gläubige muss verstehen, dass er sich in einem Wettkampf, in einem Wettlauf befindet und dass wir dieses Ziel eines Tages erreichen werden. Dass wir eines Tages sterben oder entrückt werden. Und so sollten wir realistisch hingegeben, konzentriert, motiviert und diszipliniert sein, auf dem Weg ins Ziel nicht zu fallen, nicht vergeblich zu laufen. Lasst uns daran festhalten, schreibt Paulus. Und benutzt das Wort Stoiko. Lasst uns dazu halten. Es bedeutet so viel wie auf der Linie stehen. Die Regeln einhalten oder eben, wie es die Schlachter übersetzt, die Richtschnur einhalten. Wieder im Wettkampf. Die Richter waren damals wie heute sehr streng. Jede kleine Abweichung von den Regeln endete in der Disqualifikation der Sportler. Wir erinnern uns vielleicht an das letzte Jahr, die Olympischen Spiele in London. Deutschland gewinnt die Goldmedaille im Bahnrad. Aber sie gewinnen die Goldmedaille nur im Bahnrad, weil die Chinesen zuvor nicht in der vorgegebenen Markierung gewechselt haben. Sie waren zu zweit auf der Strecke und haben nicht in dem Bereich gewechselt, in dem sie hätten wechseln müssen. Sie wurden disqualifiziert. Ihnen wurde die Goldmedaille aberkannt. Und wer das gesehen hat, der hat auch gesehen, dass es sich um Zentimeter, wenn nicht Millimeter gehandelt hat. Und das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen wäre, hätten die Richter nicht genau hingeguckt. Das ist es, was Paulus meint, wenn er davon spricht, dazu zu halten. Weicht nicht ab von dem Regelwerk. Disqualifiziert euch nicht in eurem Lauf, sondern strebt danach dieses Ziel, diesen Preis mit aller Disziplin und Sorgfalt zu erreichen. Wie steht es um dich? Wie steht es um mich? Sind wir uns dessen bewusst, dass wir nicht perfekt sind? Ich hoffe es, dass wir eine gute Selbstwahrnehmung haben, uns selbst und andere nicht belügen und vor allem Gott nicht als Lügner hinstellen. Sei realistisch. Wenn Paulus, dieser großartige Apostel, es nicht geschafft hat, in seinem Leben sündlos zu sein, werden wir es auch nicht schaffen. Wir befinden uns in einem Wettkampf unserer Heiligung. Und an solchen Wettkämpfen durften früher nur Griechen teilnehmen. Nur echte Staatsbürger, nur echte Bürger. Und wenn du ein Christ bist, dann nimmst du an diesem Rennen teil. Dann nimmst du an diesem Wettlauf teil, weil dein Bürgerrecht im Himmel ist. Damit stehst du in der Arena, stehst du auf deiner Linie und läufst den Lauf. Du läufst diesen Lauf ohne jemals Sündlosigkeit, ohne jemals das Ziel in diesem Leben zu erreichen. Und so sei auf diesem Wettlauf, sei auf deinem Wettlauf auf dem Weg ins Ziel hingegeben. Jage mit aller Anstrengung danach, diesen Kampfpreis zu empfangen. Sei auf deinem Weg ins Ziel konzentriert. Schaue nicht auf Vergangenes, sondern schaue auf die Gegenwart. Strecke dich vor allem aus nach der Zukunft, nach dem, was vor dir liegt. Spanne jeden geistlichen Muskel an, um das Ziel zu erreichen. Sei auf dem Weg ins Ziel motiviert. Hey, du läufst nicht umsonst. Und ohne Interesse, ohne Motivation wird die Disziplin und Konzentration schnell nachlassen. Sei motiviert, denn der Kampfpreis liegt auch für dich bereit. Und wenn du dir bewusst machst, was dich am Ziel erwartet, nämlich der Preis, die Krone der Gerechtigkeit, dann wird dich das umso mehr motivieren. Umso mehr motivieren, hingegeben, konzentriert und vor allem diszipliniert zu sein. Weiche nicht ab von der Linie. Komme nicht aus der Bahn. Es gibt keine Abkürzung. Bleibe beständig dabei, den Wettlauf zu Gottes Ehre zu laufen. Auf dem Weg ins Ziel läuft Usain Bolt in den Olympischen Spielen. Er strengt sich an, spannt jeden Muskel an, Schweiß auf der Stirn, eine Haltung, die das Ziel ergreifen will. Er läuft den Lauf nach allen Regeln, völlig hingegeben, konzentriert, motiviert und diszipliniert. Lasst uns auf diesem Weg ins Ziel, auf dem wir uns befinden, nach dieser Perfektion streben. Hört niemals auf, besser zu werden. Seid realistisch, hingegeben, konzentriert, motiviert und diszipliniert. Amen.